Das Vaterunser, das Grundgebet der Christen. Sowohl aus dem Umstand, dass es von Christus persönlich stammt, als auch aus der Tiefe dieses Gebetes ergibt sich, dass viele Bücher dazu verfasst wurden, die dieses Gebet weiter entfalten und die vielen Themen, die darin angesprochen sind. Zum dritten Teil unserer aktuellen Serie, in der wir Ihnen alle Teile des besonders hörenswerten Vaterunser-Buches präsentieren, das den Titel trägt, Im Licht des Vaterunser, Meditationen, Erfahrungen, Einsichten, begrüßt Sie Leon Michel aus dem Radio Horeb Studio in München. Dieses Buch ist beim Adamas Verlag erschienen und es wurde von dem Katholik und Psychotherapeut Dr. Joachim Heisel verfasst. In dieser Ausgabe darf ich Ihnen das Kapitel vorlesen, das sich um den Himmel dreht, ganz gemäß den ersten Worten des Vaterunser-Gebetes, die da heißen, Vaterunser im Himmel. Was kommt danach? Nach einer Umfrage bezeichnen sich 70% der Menschen in Deutschland als religiös, aber nur 44% glauben an ein Leben nach dem Tod. Bei genauer Analyse handelt es sich aber bei vielen nicht um eine an ein bestimmtes Glaubensbekenntnis gebundene Religiosität, sondern eher um ein vages spirituelles Lebensgefühl, das kaum über den Alltag hinausreicht. Viele beziehen ihre Religiosität aus ihrem eigenen religiösen Hobbykeller, wie der Publizist Rüdiger Safranski vermutet, was mit herkömmlicher Religion, mit klarem Gottes- und Jenseitsbezug wenig zu tun hat. Junge Menschen machen sich in der Regel wenig Gedanken über den Tod und das, was danach kommt. Doch früher oder später muss jeder Mensch sich dieser Frage stellen. Nachdem er im Alter von etwa 40 Jahren vom Tod als jenem unproblematischen Ende der menschlichen Einzelexistenz gesprochen hatte, sagte der Schweizer Psychoanalytiker C.G. Jung im späten Alter, ein sozusagen unabweisbar Fragendes tritt an ihn, den alten Menschen, heran und er sollte darauf antworten. Zu diesem Zweck sollte er einen Mythos vom Tode haben, denn die Vernunft zeigt ihm nichts als eine dunkle Grube, in die er fährt. Zitat Ende. Dies führt Jung zu einer Ahnung von Unsterblichkeit, indem er sagt, dieser Anblick des Alters wäre wohl unerträglich, wenn wir nicht wüssten, dass unsere Seele in eine Region reicht, die weder der Veränderung in der Zeit noch der Beschränkung durch den Ort verhaftet ist. In jener Seinsform ist unsere Geburt ein Tod und unser Tod eine Geburt. Im Gleichgewicht hängen die Waagschalen des Ganzen. Zitat Ende. In einem Brief von 1910 schreibt Leo Tolstoi, der Autor von Krieg und Frieden, und Anna Karenina folgendermaßen, aber die Seele ist zeitlos. Daher existiert die Zeit nur für den Körper. Für die Seele besitzen Zeit, Ort und die physische Welt keine Realität. Brüder, bleibt der Erde treu. Für die Kinder der Evolution ist der Himmel greifbar nahe in dem sinnenhaften Erleben und Erfahren und manchmal doch so fern. Es ist die Ekstase des Selbsterlebens, der Erfüllung im Genuss, in einer Partnerschaft, in der Natur und in einer Nachkommenschaft, die häufig als erweiterte Selbstverwirklichung erlebt wird. Sie sagen, wir brauchen heute keinen Himmel hinter den Sternen. Diese Erde genügt uns, denn wir erkennen als lebensbestimmende Realität nur das an, was man sehen, hören, tasten, riechen, fühlen, schmecken und messen kann. Der empathische Appell des Pfarrersohnes Friedrich Nietzsche, ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche von überirdischen Hoffnungen reden, findet auf nüchterne Weise heute viele Anhänger. Hoffnung über den Tag hinaus. Wirkliche Hoffnung, die den Horizont unseres Lebens überschreitet, ist allerdings aus einem anderen Stoff gemacht. Sie hat nicht Tast- und Fühlbares zur Grundlage. Sie ist im Bereich des Geistigen angesiedelt und basiert auf Vertrauen und Glauben. Man kann sie auch nicht messen. Dabei entscheidet über das Ausmaß der Hoffnung, die ich haben kann, auf wen ich mein Vertrauen setzen und an wen ich glauben kann. Wenn ich darauf setze, dass ich auf meinem Lottoschein die richtigen Zahlen angekreuzt habe, ist das eine bloße Hoffnung auf mein Glück, und es geht um Geld und das, was ich mir dafür kaufen kann. Wenn ich krank werde und zum Arzt gehen muss, vertraue ich auf den Arzt und sein Können. Dabei geht es um meine Gesundheit. Wenn allerdings die Krankheit so schwerwiegend ist, dass kein Arzt mehr helfen kann, geht es um mein Schicksal. Aber auf wen kann ich dann noch vertrauen und worauf kann ich dann noch hoffen? Der Heiland. Für einen Arzt ist es immer wieder eine schwierige und menschlich belastende Situation, wenn er Patienten behandeln soll, für die es keine Heilung mehr gibt. Als ich auf einer hämatologisch-onkologischen Station gearbeitet habe, hatte ich solche Patienten. Ihre größte Hoffnung war der nächste Therapiestoß oder das Wochenende zu Hause bei ihrer Familie. Wie sehr wünschte man sich in solchen Augenblicken, diesen Patienten helfen zu können. Das sind Momente, wo der Arzt, trotz aller Fortschritte in der Medizin, seine Ohnmacht zu spüren bekommt. Hier fängt der Bereich an, wo die Hoffnungen dieser Welt verblassen. In der Kapelle des Klinikums rechts der Isar in München, in dem so viele Menschen mit schweren Erkrankungen behandelt werden, ist über dem Altar ein Bild von Christus als König am Kreuz und darunter ein Zitat aus dem Johannesevangelium angebracht. »Seid getrost, ich habe die Welt überwunden«, steht dort. Man könnte auch sagen, »Ich habe die Unsicherheit dieser Welt«, die letztlich in der Unverfügbarkeit des Menschen über Tod und Leid besteht, überwunden. Christus stellt sich als jemand vor, auf den wir vertrauen sollen und der die Macht hat. Sozusagen als Arzt und Heiland, der auch noch heilen kann, wo in dieser Welt keine Hoffnung auf Heilung mehr besteht. Hier ist die Nahtstelle von Hoffnung und Glauben. Nur wer über das Unverfügbare von Leiden, Tod und Schicksal verfügen kann, kann auch Hoffnung geben, wenn der Mensch in den Bereich des Unverfügbaren eintritt. Wo, wie wir in Johannes 9,4 lesen, niemand mehr wirken kann. Wer an Christus glaubt, hört die Antwort, die Jesus am Grab des Lazarus gibt, als er zu dessen Schwester Martha sagt, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Ja, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nimmermehr sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?« Und Martha erwiderte ihm, »Ja, Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kommen soll.« So heißt es im 11. Kapitel des Johannesevangeliums. Wiedersehen. Ich denke hier an das Gespräch mit einem 80-jährigen Patienten, dessen Frau nach längerem Leiden 2 Monate zuvor verstorben war. »Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?«, fragte er mich. Als ich dies bejahte, antwortete er bewegt, »Danke, Herr Doktor. Ich glaube auch daran, dass ich meine Frau einmal wiedersehen werde.« Nach einem Todesfall oder bei schwerer Krankheit stellen sich viele Menschen die Frage, was kommt danach? Auch wenn sie bis dahin wenig darüber nachgedacht haben, bewegt sie manchmal der Gedanke, werde ich meinen verstorbenen Mann oder meine Frau, meinen Sohn oder meine Tochter noch einmal wiedersehen? Vor allem Frauen gehen häufig auf den Friedhof zu den Gräbern ihrer Angehörigen, um ihnen auch nach dem Tod wenigstens dort nahe zu sein. Jemand berichtete von seiner Indienreise. Ein gläubiger Hindu sagte zu ihm, »Ihr Christen habt es gut, dass ihr an eine Auferstehung glaubt. Es ist für mich eine schreckliche Vorstellung, dass ich meine geliebte verstorbene Frau nie wiedersehen werde.« Wenn jemand an ein Weiterleben nach dem Tod als Reinkarnation glaubt, bedeutet das den Verlust der Einmaligkeit der geliebten Person nach dem Tod. In einer Fernsehsendung wurde ein junges Mädchen gefragt, »Wie stellst du dir den Himmel vor?« Es antwortete, »Ich stelle mir den Himmel als ein schönes, großes Hotel vor. Ich komme an und der liebe Gott kommt mir schon entgegen. Ich brauche meinen Namen nicht zu sagen, denn er kennt mich schon. Der liebe Gott nimmt mich dann in seine Arme und drückt mich ganz fest an sich. Dann gibt er mir das schönste Zimmer. Mir fehlt nichts mehr. Und ich werde zusammen mit den anderen bei ihm wohnen und glücklich sein.« Wenn wir Vater unser im Himmel beten, sagen wir gleichzeitig, dass auch unsere Heimat der Himmel ist. Denn wenn wir erst einmal an Christus und an den Vater glauben, können wir uns nichts sehnlicher wünschen, als einmal im Haus des Vaters zu wohnen. Christus selbst hat gesagt, »Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten.« Johannes 14,2 Tabor und Gethsemane. Auf den Tod Christi am Karfreitag folgte die Auferstehung an Ostern. Jesus führte Petrus, Jakobus und Johannes, die später Zeugen seiner tiefen Depression in Gethsemane wurden, auf den Berg Tabor, denn sie sollten auch Zeugen seiner Verklärung werden. Er wollte sie stärken für die Stunden des Leidens in Gethsemane und auf Golgotha. Wir brauchen frohe Augenblicke und Tage, um die Hoffnung auf Ostern nicht zu verlieren. Ein Glaube, der allzu sehr auf Kreuz und Leiden besteht, ist in der Gefahr, den Himmel, die Freude als letzte Bestimmung des Menschen aus dem Auge zu verlieren. Gott hat den Menschen für die Freude geschaffen, nicht für das Leid. Wenn die Menschen den Himmel vergessen, verlieren sie den Mut, das Kreuz zu tragen. Alles vergeht. Alle Melancholie kommt letztlich daher, dass wir unserer Sterblichkeit inne werden. Eines Tages auf einem Spaziergang sagte meine über 80 Jahre alte Mutter unvermittelt zu mir, »Alles geht vorbei.« Die sonst immer lebensfrohe Frau sprach aus, was wir von Anfang an alle wissen und doch nie wahrhaben wollen. Sie sah jetzt, dass ihre Zeit nur noch begrenzt war. Simone de Beauvoir schreibt am Ende ihrer Memoiren, »Voller Melancholie denke ich an all die Bücher, die ich gelesen, an all die Orte, die ich besucht habe, an das Wissen, das sich angehäuft hat und das nicht mehr da sein wird. Die ganze Musik, die ganze Malerei, die ganze Kultur, so viele Bindungen. Plötzlich bleibt nichts mehr. Nichts wird stattgefunden haben. Ich sehe die Haselstrauchhecke vor mir, durch die der Wind fuhr, und höre die Versprechungen, mit denen ich mein Herz berauschte, als ich diese Goldmine zu meinen Füßen betrachtete, ein ganzes Leben, das vor mir lag. Sie wurden erfüllt. Aber wenn ich jetzt einen Blick auf dieses leichtgläubige junge Mädchen werfe, entdecke ich voller Bestürzung, wie sehr ich geprellt worden bin. Von Dietrich Bonhoeffer stammt das Wort, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Gott kann mehr als die Menschen. Auch wenn sich unsere Wünsche erfüllen, bleibt die Sehnsucht, die den Rahmen unseres Lebens sprengt. Wenn der Mensch diese Sehnsucht verliert, bleibt ihm nichts als die Erinnerung. Aber das ist ihm zu wenig. Es ist eine Sehnsucht, die wir nicht recht fassen können. Davon spricht Paulus im Brief an die Römer. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise bitten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Römer 8. Die Freude in Gott. In einem liturgischen Gebet heißt es, Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst, und ersehnen, was du uns verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Das ist das Tagesgebet vom 21. Sonntag im Jahreskreis. Der Himmel ist Freude, die bleibt. Damit Freude bleibt, muss sie wahr sein. Vielleicht ist unsere Welt manchmal so freudlos geworden, weil wir uns entschlossen haben, die Frage nach der Wahrheit nicht mehr zu stellen. Sie ist so unanständig geworden, wie früher in einem Mädchenpensionat die Frage, woher denn die Kinder kommen. Was ist schon Wahrheit? Diese Frage des Pilatus an Jesus ist die Frage der Skeptiker aller Jahrhunderte. Kardinal John Henry Newman schreibt dazu, »Die Freude muss in der Wahrheit begründet sein, denn nur dann steht sie in Verbindung mit der ewigen Wahrheit mit Gott, der allein bleibt. Freude, die bleibt, hat keinen Schleier, keine Wolke von Trauer mehr. Nur über ihr leuchtet die aufgehende Sonne des ewigen Morgens, der in den Tag Gottes übergeht, an dem wir uns als Brüder und Schwestern bei ihm zu einer immerwährenden Freude in der Gemeinschaft mit ihm und untereinander zusammenfinden werden. Zitat Ende. Im Fokus der Liebe. Für die Menschen der Antike war der Himmel der Ort, wo die Götter wohnen. Nach christlicher Überlieferung ist der Himmel ein Zustand endgültiger Erfüllung eines immerwährenden, vollkommenen Glücks, in dem, wie Karl Rahner es ausdrückt, menschliches Sein im Sein Gottes durch Jesus Christus einen Ort gefunden hat. Bei Gott ist die Fülle des Seins. Viele Menschen mit Nahtoderfahrungen haben berichtet, wie sie ihr Leben wie in einem kurzen Film sahen und dann wie von einem warmen Lichtstrahl umfangen waren. Wenn uns das Licht Gottes umfängt, werden wir in sein Leben hineingenommen. Dieses Leben ist die liebende Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist, in die wir durch Christus eintreten dürfen. Wir werden dann ganz im Fokus dieser Liebe stehen. In der Parodie »Ein Münchner im Himmel« lässt der bayerische Komiker Weißferdl den Dienstmann Alois zur Erde zurückkehren, weil ihm das viele Alleluja-Singen im Himmel zu viel wurde und ihm das bayerische Bier fehlte. So kann es gehen, wenn wir uns den Himmel als bloße Steigerung unserer bisherigen Existenz vorstellen. Der Himmel ist das ganz andere. Eine Form des Lebens, die unsere Vorstellung völlig übersteigt. Paulus sagt im 2. Kapitel des 1. Briefes an die Korinther, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wenn wir eine Parallele suchen, kann uns am ehesten der Zustand der Verliebten einfallen, von dem man sagt, dass sie im 7. Himmel sind und dabei Dinge und Menschen in einem verklärten Licht sehen. So wird die Schau Gottes unser ganzes Wesen und Sein erfassen und verwandeln. In 1. Korinther 13 heißt es, dann endlich werde ich erkennen, wie auch ich erkannt bin. Thomas von Aquin meint, dass Erkennen die Schau Gottes höchste Erfüllung des Menschen ist. Denn auch der Kern der Liebe besteht in der Erkenntnis des anderen als geliebte Person.
Ich hab den Himmel im Kopf, immer bei.
Sie hören Radio Horeb und jetzt geht es im Kurs 0 weiter mit dem Buch Im Licht des Vaterunser. Meditationen, Erfahrungen, Einsichten. Dieses Buch ist beim Adamas Verlag erschienen. Darin schildert der Autor und Psychotherapeut Dr. Joachim Heisel aus München existenzielle Einsichten zum Vaterunser-Gebet. Bei uns hören Sie das ganze Buch in den einzelnen Kapiteln. Das Gastmahl. Christus schildert das Himmelreich, das Reich Gottes, in seiner Vollendung als Gastmahl, so wie er auch beim Abschied von seinen Jüngern ein Mahl feierte, das letzte Abendmahl, wo er ihnen versprach, immer bei ihnen zu bleiben. Er möchte, dass alle Menschen einmal an diesem ewigen Gastmahl mit ihm teilnehmen. Das ist der zweite Aspekt des Himmels. Die Gemeinschaft aller mit allen. Im Himmel gibt es keine Isolierung, keine Ausgrenzung. Er ist die Gemeinschaft aller mit allen unter dem alles beseligenden Blick der Liebe Gottes zu allen und zu jedem Einzelnen auf unverwechselbare und besondere Weise. Die Erfüllung aller Träume von Gemeinschaft, die die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte geträumt hat und die oft auf so tragische Weise geendet haben. Deshalb hat Christus in seinen Gleichnissen den Himmel als gemeinsames Mahl beschrieben. Hoffnung für alle. Jede wirklich tragende Hoffnung muss eine Hoffnung für alle sein und nicht nur für einen Teil der Menschheit. Der Mensch kann auf Dauer nicht allein glücklich sein. Es muss eine Hoffnung in Gemeinschaft sein. Wir haben in Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft und danach gesehen, wie die Menschen sich nicht damit begnügen wollten, allein zu Hause die Spiele zu sehen, sondern es verlangte sie danach, es in einer möglichst großen Gemeinschaft, eben beim sogenannten Public Viewing, zu erleben. Aber weder Public Viewing noch die gemeinsame Wärme einer Sauna kann uns auf Dauer dem Gefühl der Einsamkeit entreißen, wenn nicht eine große, unsere ganze Existenz umfassende Hoffnung uns mit dem anderen Menschen verbindet. Der Himmel darf erst beginnen, wenn die letzte Träne getrocknet ist. Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. So heißt es in Offenbarung 21. Der Himmel ist keine utopische Hoffnung für die nächste und übernächste Generation wie im Kommunismus, sondern er ist die konkrete Hoffnung für mich selbst. Selbstverwirklichung. Der Mensch ist Gabe Gottes und zugleich auch Hingabe an Gott und die anderen, aber auch für sich selbst. Man sagt heute, dass höchstes Ziel des Menschen die Selbstverwirklichung sei. Im letzten Buch der Bibel, der sogenannten geheimen Offenbarung, gibt Gott jedem Menschen einen symbolischen weißen Stein in die Hand. Dazu heißt es, ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den nur der kennt, der ihn empfängt. Der weiße Stein steht für die einmalige und unwiederholbare Beziehung zu Gott, unserem Vater, in die jeder Mensch zu Beginn seiner Existenz eintritt und die ihre Vollendung im Reich des Vaters findet. Der Stein, den er dann empfängt, ist seine eigentliche Identität. Nur er und der Vater kennen sie. Es ist die Summe dessen, was sein Leben im Lichte der Liebe des Vaters ausgemacht hat. Im Schmelzofen der Liebe Gottes werden alle Ungereimtheiten, alle Halbherzigkeiten und Irrwege der Liebe umgeschmolzen in das lautere Gold immerwährender Liebe zu Gott und den Menschen. Benedikt XVI. Schildert in seiner Enzyklika Spe Salvi in Anklang an den ersten Korintherbrief sehr bewegend den geheimnisvollen Augenblick unserer Begegnung mit Christus nach dem Tode mit folgenden Worten: Vor seinem Anblick schmilzt alle Unwahrheit. Die Begegnung mit ihm ist es, die uns umbrennt und freibrennt zum Eigentlichen unserer selbst. Unsere Lebensbauten können sich dabei als leeres Stroh, als bloße Großtuerei erweisen und zusammenfallen. Aber in dem Schmerz dieser Begegnung, in der uns das Unreine und Kranke unseres Daseins offenbar wird, ist Rettung. Sein Blick, die Berührung seines Herzens hält uns in einer gewiss schmerzlichen Verwandlung wie durch Feuer hindurch. Aber es ist ein seliger Schmerz, in dem die heilige Macht seiner Liebe uns brennend durchdringt, so dass wir endlich ganz wir selber und ganz Gottes werden. So wird auch das Ineinander von Gerechtigkeit und Gnade sichtbar. Unser Leben ist nicht gleichgültig, aber unser Schmutz befleckt uns nicht auf ewig. Wenn wir wenigstens auf Christus, auf die Wahrheit und auf die Liebe hin ausgestreckt geblieben sind. Der Schmerz der Liebe wird unsere Rettung und unsere Freude. Das Gericht Gottes ist Hoffnung, sowohl weil es Gerechtigkeit, wie wohl weil es Gnade ist. Zitat Ende. Man kann es auch so sagen. Bei Gott wird erst ganz offenbar, dass wir geliebte Kinder sind. Jeder wird sich ganz geliebt fühlen. Es wird keinen Neid geben, kein missgünstiges Vergleichen. Es will auch niemand mit dem anderen tauschen, denn jeder fühlt sich auf einmalige und unwiederholbare Weise geliebt und selbst unsere Fehler, unser Versagen und unsere Unvollkommenheiten sind aufgehoben in dieser individuellen Liebesbegegnung mit Gott. Das Zwiebelchen. Dass Egoisten im Himmel keinen Platz haben, beschreibt Dostojewski mit dem ihm eigenen pädagogischen Humor in seiner Geschichte vom Zwiebelchen. In seinem Roman »Die Brüder Karamasow« lässt er eine seiner Figuren die Geschichte von einem bösen Weib erzählen, das in ihrem Leben keine einzige gute Tat hinterlassen hatte, so dass sie als Strafe in einen Feuersee geworfen wurde. Ihr Schutzengel stand dabei und dachte: Ich sollte mich an eine gute Tat von ihr erinnern, um sie Gott zu erzählen. Und er erinnerte sich und sagte zum Herrn: Sie hat in ihrem Gemüsegarten ein Zwiebelchen aus dem Beet gerupft und es einer Bettlerin gegeben. Und der Herr antwortete ihm: Nimm also du dasselbige Zwiebelchen und reiche es ihr in den See hinunter. Sie kann sich daran festhalten und sich von dir herausziehen lassen, und wenn du sie aus dem See herausgezogen hast und das Zwiebelchen reißt nicht ab, darf sie ins Paradies eingehen. Der Engel tat so, reichte ihr das Zwiebelchen und zog das Weib daran vorsichtig aus dem See. Als die anderen Sünder das sahen, klammerten sie sich an die Alte. Das Weib aber trat mit den Füßen nach den anderen und schrie, »Das ist mein Zwiebelchen und nicht eures, und nicht ihr werdet hier herausgezogen, sondern ich.« Kaum hatte sie das gesagt, als das Zwiebelchen abriss und das Weib in den brennenden See zurückfiel. Der Engel aber weinte und ging. Der Egoist schaut eben nur auf sich und seine Rettung. Wenn es ihm gut geht, interessieren ihn die anderen nicht mehr. Er will mit niemandem teilen. Wenn wir bereit sind, auch das wenige Gute, das wir haben, mit anderen zu teilen, vermehrt es sich unter unseren Händen. Dann erhalten wir mehr, als wir ursprünglich hatten. Das Gericht. In dem Kapitel »Das Gericht als Lern- und Übungsort der Hoffnung« geht Benedikt XVI. Wiederum in seiner Enzyklika Spe Salvi auf die sogenannten letzten Dinge ein. Er verweist dabei auf Theodor Adorno und Max Horkheimer, die beiden Hauptexponenten der sogenannten Frankfurter Schule. Juden beide, Marxisten, die vor den Nazis fliehen mussten und ihre Angehörigen beim Holocaust verloren. Sie haben am Ende ihres Lebens darüber nachgedacht, was mit den Hekatomben von Schuld geschieht, die das 20. Jahrhundert aufgetürmt hat und die gerade auf der Geschichte des deutschen Volkes lastet, wie ein Gewicht, das ein bleibendes kollektives Trauma ist. Beide meinten dann, dass es eine endgültige Gerechtigkeit geben müsse. Sonst wäre die Existenz des Menschen absurd und alles wäre gleichgültig. Das Gute wie das Böse, und es wäre letztlich gleichgültig, ob jemand zu den Opfern oder zu den Henkern im KZ gehört hätte. So ist ein Endgericht auch Teil der Hoffnung, denn tatsächlich ist in uns allen dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, und die Versuchung ist groß, sie schon jetzt herstellen zu wollen, unter Umständen auch mit Gewalt. Nichts anderes sollte die von Karl Marx propagierte Weltrevolution sein. Endlich sollten die ungerecht Unterdrückten zu ihrem Recht kommen. Der Mensch selber sollte das Gericht übernehmen und endlich die Zustände herstellen, die im Paradies gemeint waren. Es kam aber anders. Diejenigen, die auf dem Weg in eine klassenlose Gesellschaft störten, wurden erbarmungslos eliminiert. Statt des Paradieses gab es den Gulag. Hoffnung gab es nur für die übernächste Generation. Der Himmel auf Erden. Karl Marx sprach von der Religion als Opium des Volkes und warf den Christen vor, sie predigten eine Hoffnung auf ein Jenseits, um die Menschen darüber hinwegzutrösten, dass die reale Welt voller Ungerechtigkeit und Unterdrückung war, und sie lähmte, schon jetzt Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich zu erkämpfen. Tatsächlich hat Marx hier einen neuralgischen Punkt getroffen. Soll christliche Hoffnung wahrhaftig sein, muss sie bereits im Hier und Heute, wie es im Petrusbrief heißt, Zeugnis von dieser Hoffnung geben, das heißt, die christliche Botschaft und damit die Hoffnung, die sie bringt, muss schon jetzt an einer Verwandlung der Welt mitwirken oder, wie Benedikt XVI. In Spe Salvi sagt, sie muss performativ, also umwandelnd sein. Ganz im Sinne des Herrn Wortes, dass das Reich Gottes bereits mitten unter uns ist. Die Christen sollen schon jetzt daran mitwirken, eine gute und gerechte Welt zu schaffen. Aber gleichzeitig sagt Benedikt XVI., eine Welt, die sich selbst Gerechtigkeit schaffen muss, ist eine Welt ohne Hoffnung. Zitat Ende. Die Erfahrung der Geschichte und auch die tägliche Erfahrung lehren, dass der Mensch tatsächlich allein nicht in der Lage ist, Gerechtigkeit zu schaffen, wenn sie nicht ergänzt wird durch eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Wie in einem Spiegel. Als mein Vater starb, sagte meine Mutter zu mir, jetzt gibt es niemand mehr, der mich kennt, wie ich bin. Es ist das höchste Glück des Menschen, so erkannt zu werden, wie er wirklich ist. Denn Liebe setzt Erkenntnis voraus. So sagt Paulus im ersten Brief an die Korinther, jetzt schauen wir in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie auch ich durch und durch erkannt worden bin. Zitat Ende. Nach Thomas von Aquin ist das höchste Glück des Menschen die Anschauung Gottes, der Himmel. Das Gebet ist der Beginn dieser Vollendung im Himmel. Das Gebet des Vaterunsers ist die Einübung in die Kindschaft zum Vater, die ihre Vollendung bei Gott im Himmel findet. Unser Schatten. Der heilige Ambrosius, der 339 in Trier geboren ist, schreibt in einem Kommentar zur Genesis: Gott möchte, dass es Geschöpfe mit freiem Willen gibt, die ihm als seine Kinder aus freien Stücken in Liebe dienen und dadurch seinen Namen heiligen. Um uns das zu lehren, hat er seinen Sohn gesandt. Für uns unbegreiflich. Der große und allmächtige Gott beugt sich zu uns herab, indem er uns seinen Sohn sendet. Er möchte, dass wir durch Christus lernen, Kinder Gottes zu sein. Wenn wir weiter darüber nachdenken, müssen wir im Licht des Glaubens sagen: Wenn es ein Glück auf dieser Erde gibt, dann ist es dies. Wir dürfen als Kinder Gottes leben. Kinder werden oft wie ihre Eltern. Man sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sie erben Eigenschaften von ihren Eltern. Man hat sogar festgestellt, dass auch Adoptivkinder ihren Eltern ähneln, weil sie vieles am Verhalten ihrer Eltern nachahmen. Wenn wir das Verhalten Gottes, vor allem seine Barmherzigkeit, nachahmen, werden wir ihm ähnlich. Es gibt ein Sprichwort: Wo viel Licht, da ist auch viel Schatten. Wenn wir so wollen, sind Sünde und Schuld der Schatten unserer Gotteskindschaft. Nur wenn der Mensch sich als Kind Gottes betrachtet, vermag er wieder zu erfassen, was Sünde ist. Nur wenn er weiß, dass Gott wirklich Vater ist und er in einer Kindesbeziehung der Liebe zu ihm steht, vermag er zu ermessen, was es bedeutet, diesen Vater zu enttäuschen oder zu beleidigen. Hätte uns Gott nicht als Kinder Gottes mit Verstand und freiem Willen geschaffen, könnten wir uns auch nicht gegen ihn auflehnen. Wenn Eltern sich Kinder wünschen, gehen sie das Risiko ein, an und mit diesen Kindern zu leiden, wenn sie ein Unglück trifft oder wenn sie aus der Art schlagen. Gott nahm in Kauf, dass der Mensch sich gegen ihn entscheiden kann und sich gegen ihn auflehnt. Im Licht des Vaterunser. Meditationen, Erfahrungen, Einsichten. Ein Buchtitel aus dem Adamas Verlag zum Vaterunser-Gebet, mit dem es jetzt im Kurs Null auf Radio Horeb weitergeht. Der Autor und Psychotherapeut Dr. Joachim Heisel aus München schildert in diesem Buch seine Gedanken zum Vaterunser-Gebet, und ich darf jetzt den nächsten Teil für Sie aus dem Kapitel vorlesen, das sich mit dem Himmel beschäftigt, ganz nah angelehnt an die ersten Vaterunser-Worte: Vater unser im Himmel. Alte Narben. Der Evangelist Johannes sagt in einem seiner Briefe: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Ja, es gibt Tage, an denen unsere Vergangenheit, unsere Fehler und Sünden, auch unsere verkorksten Beziehungen, alles scheinbar Nutzlose, das wir getan haben, und Schmerzen wie alte Narben bei einem Wetterwechsel. Ich denke, das Höchste des Himmels ist, dass uns diese Narben nicht mehr schmerzen werden. Alles ist aufgehoben in der Liebe des Vaters, auch die Umwege und die Irrwege, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben. Denn denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Es wird kein »hätte ich doch« oder »wäre ich doch« geben, denn wie könnte man sich sonst vorstellen, dass der Himmel nur Glück bedeutet? Für unser Leben bei Gott brauchen wir keine Rückversicherung mehr. Wir sind definitiv angenommen. Es ist nicht das Nirvana, die Auflösung des Ich im Ozean ewigen Seins, die wir uns durch das Absterben aller menschlichen Bedürfnisse und Begierden erworben haben. Es ist ein Ankommen in der ewigen Liebe. Der Vater wird froh sein, dass wir den Weg zu ihm gefunden haben. Er wird uns wie den verlorenen Sohn in seine Arme schließen und uns ins Ohr flüstern: Wusstest du denn nicht, dass alles, was mein ist, auch dir gehört? Christus wird sagen: Im Himmel ist mehr Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Als Kinder Gottes sollen wir uns aus der Barmherzigkeit des Vaters und nicht aus eigener Leistung definieren. Endlich sind wir ganz eins mit uns selbst, und alles Fragen wird sich im Licht des Ankommens beim Vater in Antworten der Liebe auflösen. Alles Leid ist vergangen, und es bleibt nur die Freude, endlich mit allen Schwestern und Brüdern beim Vater zu sein. Der Zeitgeist. der vom Zeitgeist bestimmte Mensch hat zu alledem einen schwierigen Zugang. Eine geistige Dimension lässt er nur als Sublimierung von höher entwickeltem Instinktverhalten gelten. Damit ist der Zugang zur Metaphysik, zu dem, was hinter der Biologie steht, versperrt. Dass der Mensch eine geistige Wesensstruktur mit Bezug auf ein Weiterleben nach dem Tod hat, existiert bei vielen Menschen allenfalls als vage Vorstellung. Viele ziehen es vor, an Reinkarnation zu glauben. Christus hat nicht von Reinkarnation gesprochen. Wohl ist er von den Toten auferstanden. Im Alten Testament, im Buche der Weisheit, heißt es: Der Geist des Herrn erfüllt den Erdenkreis. Er, der alles zusammenhält, kennt jeden Laut. Wollen wir das Vaterunser ehrlich beten, kommen wir nicht daran vorbei, an eine geistige Welt, an ein Leben bei Gott, einen Himmel, zu glauben. Deshalb sagt der Apostel Johannes: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht von ungefähr entsteht eine neue Begräbniskultur. Viele Menschen glauben nicht an ein Weiterleben nach dem Tod und möchten nicht mehr auf einem Friedhof mit einem Grabstein und ihrem Namen darauf beerdigt werden, sondern anonym unter einem Baum. Sie möchten ohne größere Umstände in den Kreislauf der Natur zurückkehren und darin verschwinden. Konsumnarkose. Eine Gesellschaft, die nur noch funktioniert, wenn sie genug konsumiert, verliert die Sensibilität für das Geistige. Zu groß ist die Versuchung zu Ersatzbefriedigungen durch die Narkotika des Konsums, die eine höhere Sinnsuche erstickt. Die Menschen des Westens haben sich angewöhnt, in den Kategorien der stofflichen Welt zu denken. Sie haften zu sehr an der Erde, um an die Existenz einer sie selbst und die sichtbare Welt überschreitenden Wirklichkeit zu glauben. Es entwickelt sich eine endzeitliche Gesellschaft, die den eigenen Lebenskreis in narzisstischer Selbstverschränkung abgesteckt und mit Geburtenbeschränkung und Euthanasie für sich abgeschlossen hat und damit den Weg in die Zukunft verschließt. Liebe hört dann auf, wenn ich den anderen nur noch durch die Brille meines eigenen Selbst sehe. Dann sehe ich auch Gott nur noch als Beengung meines Selbst, ohne wahrzunehmen, dass er das Innerste meines Selbst und der Welt ist. Der flämisch-amerikanische Philosoph Louis Dupré stellt allerdings fest, dass das einigen Menschen nicht genügt. Wir sind zu tüchtigen, sachlichen und zuverlässlichen Bewohnern einer gut organisierten, in sich geschlossenen Welt geworden. Überraschenderweise gibt es jedoch Männer und Frauen, die tief in sich noch immer den Wunsch hegen und nähren, aus den einschließenden Mauern aufzubrechen, in den freien Raum der Transzendenz. Um diesen Wunsch realisieren zu können, müssen sie sich jedoch zuerst ihres eigenen, moralisch wie geistig fragwürdigen Zustands bewusst werden. Zitat Ende. Die Zeit anhalten. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach dem Bleibenden. Er möchte dem Augenblick des Glücks Dauer verleihen. Maria Höfler-Riesch schreibt in ihrem Buch über den Moment, als sie die erste olympische Goldmedaille erhielt: Am liebsten hätte ich die Zeit angehalten. Das erlebst du in deinem Leben vielleicht nur einmal, dachte ich, und versuchte, den Moment in mein Gedächtnis zu brennen, damit ich mich immer daran erinnern kann, wie es sich anfühlte. Doch dieses Kribbeln und die Gefühle, die einen überkommen, kann man leider nicht konservieren. Ist in uns nicht auch in einem bestimmten Moment schon der Gedanke aufgestiegen: So könnte es bleiben, für immer? Vielleicht war es bei einer Begegnung, bei einer schönen Melodie, die zufällig an unser Ohr drang, oder beim Anblick der Natur, dass uns ein Glücksgefühl durchdrang, das unser ganzes Wesen erfasste. Ein für mich unvergesslicher Tag war vor einigen Jahren ein Septembertag in den Ammergauer Bergen. Es war ein milder Herbsttag an einem frischen Bergmorgen. Die Luft war klar und würzig. Noch vor Sonnenaufgang ging ich los. Allmählich hob sich der Nebel. Zusammen mit anderen aus dem Dorf zogen wir schweigend hinauf zur Kreuzspitze, um oben gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern. Danach saßen wir noch zusammen auf dem Gipfel. Unter uns die Wiesen, die Dörfer, die Ammer, Ettal, Oberammergau und in der Ferne die Garmischer Berge. Die Herbstsonne machte alles klar, hell und wunderbar ruhig. Wir sprachen miteinander und unsere Stimmen waren eingebettet in die Stille der Berge. Alle spürten: So war es gut, so könnte es bleiben. Oft, wenn wir einen schönen Blumenstrauß sehen, mögen wir denken, wie schnell er verblühen wird und wie kurz alles dauert. Aber wir dürfen auch denken, dass all dies aus der Hand des Vaters hervorgegangen ist, damit wir sehen und genießen und dafür danken können. Und dass er uns noch viel mehr schenken will, als wir jetzt aus seiner Hand empfangen. Als Christen dürfen wir hoffen, dass alles Gute und alles Schöne, das wir erleben, alles Gute, das wir geben und empfangen, nicht unwiederbringlich verloren ist. Es ist geborgen in der Hand Gottes, der es uns schenkt und für später aufhebt, wie gute Eltern alles aufheben und bewahren, was für die Kinder wertvoll sein kann, um es später wieder hervorzuholen. Unsere guten Begegnungen mit den Menschen, die wir lieben, und alles, was wir von ihnen empfangen haben und sie von uns, und alles Gute, das wir getan haben, ist nicht verloren. Es lebt weiter in uns, aber auch bei Gott, und es wird einmal leuchten im Licht seiner Gegenwart, denn deinen Gläubigen wird das Leben nicht genommen, sondern gewandelt. So heißt es in der Liturgie für die Verstorbenen. Sie hörten das Kapitel Im Himmel aus dem Buch Im Licht des Vaterunser. Meditationen, Erfahrungen, Einsichten. Das Buch erschien im Adamas Verlag und wurde verfasst vom Autor und Psychotherapeut Dr. Joachim Heisel aus München, an den zusammen mit dem Adamas Verlag ein herzlicher Dank für die Vertonungserlaubnis geht. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir danken Ihnen fürs Reinhören und dafür, dass Sie diese Sendung durch Ihre Spenden ermöglicht haben. Wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung sehr gerne ab Montag bei unserem CD-Bestellservice ordern, und zwar unter folgender Rufnummer 08328 921 120. Die Bestellung ist für Sie kostenfrei, wobei wir uns über eine kleine Spende sehr freuen würden. Sie können die Sendung natürlich auch sehr gerne als Podcast herunterladen, und zwar auf unserer Homepage horeb.org sowie in der Radio Horeb App oder auch im Skill von Alexa. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen gesegneten Samstag und vorab einen schönen Sonntag und viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.